Sehr geehrte Damen, meine Herren, später als sonst im Jahr, aber nicht minder herzlich, begrüße ich Sie alle zu unserer Akademievorlesung dieses Winters, die in dichter Folge 6 Abende umfasst. Alle reden von Europa. Wir tun es auch. Wir tun es und wissen gleichwohl, dass wir nur ein Votum sind in einem vieltausendstimmigen Chor, der seinen oder seine Dirigenten nicht kennt und über keine gemeinsame Partitur verfügt. Unser vokaler und instrumental gut vorbereiteter Einsatz ist selbst verfügt und allein von der Überzeugung geleitet, Ihnen hier, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hamburg und der norddeutschen Region, aber auch den politischen Verantwortlichen, also nicht nur politisch Interessierten, zu einer Stellungnahme, zu einer Thematik verpflichtet zu sein, die unser aller Gegenwart und unsere Zukunft bestimmt. Wissenschaftsakademien haben das Recht, sich Themen zu widmen, die weit ab des tagespolitischen Interesses liegen. Sie haben aber auch die Pflicht, am Wege zu bauen und Stellung zu beziehen zu dem, was uns alle bewegt. Dass ich als Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg das Wort ergreife, soll ein Zeichen sein der Pflichterfüllung, kein Zeichen der Autorität. Mein Amt und meine Institution sind per se keine Garanten besseren Wissens. Wir haben unser Thema Deutschland und Europa wächst zusammen, was zusammengehört, mit einem Satz Willy Brandts unterlegt, der allen Zweiflern in seiner Partei zum Trotz mit seiner ihm eigenen, rauen, charismatragenden wie brechenden, Emotionalität weckenden, wie von Emotionen getragenen Stimme den Deutschen in West und Ost zurief, es wachse zusammen, was zusammengehört. Gut 20 Jahre später fragen die Bürgerinnen und Bürger in Berlin-Mitte, Dresden, Neubrandenburg, Magdeburg, Erfurt oder sonst wo in den jungen Bundesländern viel dringlicher und öfter als in den Ländern der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland: Ist die Koalition gelungen? Was war der Preis und wie viele Opfer hat die Konjunktur gefordert? Die Konjunktion, wollte ich sagen. Willy Brandts Satz ist mit dem gleichen Optimismus formuliert wie Helmut Kohls Wort von den blühenden Landschaften, die er auf dem Boden der ehemaligen DDR entstehen sah. Wir alle, wenn wir die Augen aufmachen, sehen blühende Landschaften, sehen aber auch die Brachen und Wüstungen, die geblieben oder gar neu entstanden sind. Brandts wie Kohls Visionen sehen wir heute weniger klar als vor gut 20 Jahren. Wir haben Erfahrungen gesammelt, sind nicht mutlos, aber doch skeptisch geworden. Brandts Diktum haben wir im Titel unserer Vortragsreihe auf Europa übertragen und dabei nicht im Original übernommen, sondern mit einem eben skeptischen Fragezeichen versehen. Es geht uns um Fragen, um ein Wissen um Problemkonstellationen. Wir erhoffen uns auch Antworten, nicht endgültige, sondern eher solche, die neue Fragen hervorrufen. Europa ist nach einem Jahrzehnt großer Selbstzufriedenheit und Selbstgewissheit zum Problem geworden, zu einem Problem, das uns, wenn alles gut geht, noch lange begleiten wird. In der Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat sich deshalb eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich Region, Nation, Europa, die sich Fragen von regionaler wie nationsübergreifender Identität zum Thema gemacht hat. Dieser Arbeitsgruppe gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen an, Historiker, Literatur-, Kultur- und Islamwissenschaftler, ebenso wie Juristen. Bislang nicht vertreten sind Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler aus gutem oder aus schlechtem Grund. Sie alle wissen wie ich, dass die gegenwärtige Krise Europas eine Krise der Staatsfinanzen und der Bankenfinanzierung ist. Eine Krise, in der niemand, kein Politiker, kein mürrischer Elder Statesman, keine Kanzlerin, kein Kanzlerkandidat und kein selbst- oder fremdernannter Wirtschaftsweiser, kein Direktor eines Wirtschaftsinstituts und natürlich auch keine Wissenschaftsakademie wirklich und sicher weiß, wie sie zu lösen ist. Jede Maßnahme, jede Vereinbarung, jede Entscheidung zieht neue Maßnahmen, Vereinbarungen und Entscheidungen nach sich. Learning by doing, agieren und reagieren. Die Mitspieler sind viele, neben Staaten, Politikern, Banken, Ratingagenturen und Finanzfachleuten, auch und nicht wenige Hasardeure. Alle Innovationen, die unterlassenen wie die inszenierten, ziehen also Folgelasten nach sich, die wir zu tragen haben, wir, also auch Sie und ich. Unsere Vorlesungsreihe im Sommer behauptete mit Goethe, am Gelde hänge doch alles. Jetzt, im weniger warmen Winter, wollen wir uns selbst widersprechen und sagen, Europa, das ist nicht nur Geld, nicht nur Finanzmarkt und Ökonomie, nicht nur Verschuldung und Rettungsschirm. Rettungsschirm wäre übrigens mein Vorschlag für das Unwort des Jahres. Aber so ist meine Grundthese, Europa ist nichts ohne gesunde Finanzen. In das Thema der Vorlesungsreihe möchte ich Sie heute einführen mit der Frage, wo sich Europa denn befindet, wo man es finden kann. Und ich habe für den Titel ein Kunstwort gewählt, EU-topie, von dem ich nicht weiß, wie Sie es gelesen, wie Sie es verstanden haben. Vielleicht als Utopia, als esoterisch angehauchte griechisch-französisch-deutsche Hybridbildung, die man übersetzen könnte als Gutort, gutes Land, irdisches Paradies. Dieses freilich liegt so nahe nicht, aber wie fern. Vielleicht als E-Utopie, E mit den zwei Strichen in der Mitte, also Euro-Utopie, reden wir doch schon wieder vom Geld. Vielleicht mit einer Constructio Apokoinu, als EU-Utopie. Ja, warum nicht? Auch wenn die Europäische Union noch nicht ganz Europa ist, nicht sein kann und sein will. Vielleicht aber auch und eben schließlich als E-Utopie, E als internationales Kfz-Zeichen, gesetzt dann für Europa-Utopie. Die Frage, wo Europa liegt, ist auch für einen Europäer nur scheinbar trivial. Denken Sie, Sie befinden sich auf einem Schiff auf hoher See. Sie wissen, Sie sind auf dem Schiff. Und doch wollen Sie vom Navigator erfahren, wo befinden wir uns eigentlich? Um Auskunft zu erhalten, greife ich zu See- bzw. Landkarten, zunächst zu zwei alten, die beide nach Osten ausgerichtet sind. Die erste zeigt ein T bzw. weit geöffnetes Y, um das herum die drei in der Antike bekannten Erdteile liegen, im Osten Asien, also oben Asien, im Süden Afrika und im Norden Europa. Die kleine im Radius 4,3 cm messende Radkarte stammt aus Frankreich, wurde wohl im 12. Jahrhundert in Flory gezeichnet und illustriert einen Abschnitt aus dem Kommentar des Makrob zu Ciceros Somnium Scipionis. Wichtiger ist, dass nur fünf Städte eingezeichnet werden. Troja im Zentrum, darüber Jerusalem, darunter Rom. Links von Troja Konstantinopel, links außen sollte Asia Minor liegen. Der Kartenzeichner nennt den Bezirk Stygiepa. Vielleicht bezeichnet er mit diesem Wort, das ich sonst nicht kenne, die vom Styx umflossene Unterwelt. Hoch oben im Osten liegt das irdische Paradies mit den vier Paradiesflüssen Ganges, Fison, Indus, Geon, Tigris und Euphrat, deren Namen aber ebenso wenig aufgeschrieben wurden wie die der drei Flüsse, die die Kontinente trennen. Zwischen Afrika und Asien fließt der Nil, zwischen Europa und Asien der Don, Tanais, Europa und Afrika trennt das Mare Nostrum, das Mittelmeer. Im Mittelpunkt dieser Karte liegt, wie schon gesagt, Troja, nach Auffassung einiger mittelalterlicher Historiker der Ausgangspunkt imperialer Herrschaft, die dann nach Rom und schließlich in das Frankenreich Karls des Großen wanderte. Dieser Gedanke der Translatio, der Herrschaftsübertragung, spiegelt sich aber in der Karte nicht, vielmehr erinnert sie mit Konstantinopel an das Oströmische Reich, das bis zum Untergang der Stadt im Jahr 1453 die römischen Könige und Kaiser nicht vergessen ließ, wo der unmittelbare Nachfolger des augusteischen Weltreichs saß. In einer anderen Radkarte, der vielen von Ihnen wohlbekannten Ebsdorfer Weltkarte, die um 1300 entstanden ist, liegt Jerusalem im Zentrum. Dieser von Christus gehaltene Orbis Terrarum zeigt wieder und diesmal höchst elaboriert eine TO-Struktur. Das obere Kreissegment gehört Asien und den Wundern des Ostens, des Orients, von dem her das Licht kommt. Das Paradies liegt ganz oben, unter dem Haupt Christi. Der Okzident besetzt rechts Afrika, links der dunkle Norden Europa. Auch er ist detailfreudig ausgestaltet, erzählintensiv gerade dort, wo die Karte entstanden ist, rund um Braunschweig. Wer immer die Karte gelesen hat, vor Augen hatte er Jerusalem als Nabel der Welt, als Ort der Auferstehung Christi. Der Weg zu dieser Stadt war ihm wohl verschlossen, die räumliche Entfernung, die Unwägbarkeit ihm bewusst. Aber Christus, der auf der Karte und in Jerusalem, dem Omphalos, dem Nabel der Welt, aufersteht, ist mit seinem Haupt und Leib dem Norden zugewandt. Sein Sieg über Sünde und Tod gilt auch für den, der auf das Heil dort wartet. Denn Jerusalem als Stadt ist weit, Jerusalem im Herzen des Gläubigen ist überall. Der Weg führt sie nicht in die Stadt, vielmehr kommt Jerusalem in sie, gewaltlos, eine Vision des Friedens und der Erlösung, unerfüllt bis heute. Nun werden Sie sich fragen, was das mit Europa zu tun hat. Eben, nicht sehr viel, ist meine Antwort. Aber genau das wollte ich Ihnen deutlich machen. Im ganzen Mittelalter kannte man Europa, aber dieses Europa hat mit dem, was wir heute darunter verstehen, räumlich wie von der Idee her wenig zu tun. Das Bewusstsein jener Zeit war christlich geprägt, in der zurückliegenden Antike vom um das Mittelmeer versammelten Imperium Romanum, im Mittelalter von seiner christlichen Wiederentdeckung und Verwandlung, durch die dem Papst die Macht zugewachsen war, den Kaiser zu krönen. Viel menschlicher Verstand wurde aufgewendet, um zu erklären, wer an der Spitze der hierarchisch geordneten Welt stand, Papst oder Kaiser. Dieser musste und konnte schließlich darauf verzichten, die Insignien seiner Macht aus der Hand des Papstes zu empfangen. Karl V. war der Letzte, der das getan hat. Gleichwohl behielt er die Rolle, Schutzherr für die gesamte Christenheit zu sein, eine Rolle, die ihn dazu zwang, die Reformation anzuerkennen, um die protestantischen Fürsten zur Hilfe gegen die Türken zu verpflichten. Schutzmacht für die gesamte Christenheit war der Kaiser als Herr über das Heilige Römische Reich deutscher Nation, wie es dann im 15. Jahrhundert heißt, nie. Europäische Großmächte, die Könige von England und Frankreich, hätten sich die kaiserliche Einmischung in ihre eigenen Angelegenheiten und eigenen Interessen und Ansprüche verbeten. Auch Nordeuropa lag jenseits der imperialen Macht des römischen Kaisers, dessen Untergang im Dreißigjährigen Krieg nur durch den Tod des Schwedenkönigs Gustav Adolf verhindert wurde. Wo liegt Europa? Die Antwort auf die Frage ist schwieriger geworden, nicht deshalb, weil wir wissen, dass die Welt größer ist, als das mittelalterliche Menschen sie denken konnten. Mit der Entdeckung Amerikas, mit der Erfahrung der wahren Größe Asiens und Afrikas wurde Europa verhältnismäßig klein. Sie sehen hier die Karte von 1507 von Waldseemüller. Wurde klein, aber nicht randständig. Einzelne seiner Staaten, Portugal, Spanien, die Niederlande, England und Frankreich, eroberten die Welt. Unter dem Prätext der Menschheit, die Botschaft Jesu Christi und das Heil zu bringen, wurden Millionen Menschen getötet, Kulturen vernichtet, Reichtümer gestohlen und transferiert. Ein goldenes Zeitalter. Nicht für Europa, aber für einzelne europäische Staaten, deren Machtverlust mit der Unabhängigkeitserklärung Amerikas begann und bis heute nicht beendet ist. Wo liegt Europa? Die Antwort auf diese Frage fällt vor allem deshalb schwerer, weil wir uns bewusst geworden sind, dass der Blick auf die Welt nur unter bestimmten Aspekten und von verschiedenen gleichrangigen Standpunkten her möglich ist und ein jeweils ganz anderes Weltbild ergibt. Wenn Europa in der Weltmitte liegt, so gilt das heute mehr denn je nur für uns Europäer, die wir gut daran tun zu wissen, wie einseitig und begrenzt dieser Blick ist. Mit dieser Maßgabe, die sich jeder Anmaßung verschließt, wollen wir die Augen offen halten und Ausschau halten nach Europa. Nach dem Gesagten wird es Sie nicht verwundern, wenn ich behaupte, dass Old Europe eine recht junge Erfindung ist. Sie wurde nach katastrophalen Erfahrungen gemacht. Gemacht nicht in den Türkenkriegen, nicht im bestialischen Dreißigjährigen Krieg und Religionsgemetzel, sondern in Deutschland wenigstens nach den Eroberungskriegen Napoleons, der sich die Kaiserkrone aufs Haupt setzte, dem Heiligen Römischen Reich ein Ende bereitete und ein Europa unter der Vorherrschaft Frankreichs schaffen wollte. Erst heute erkennen wir und haben es durch eine großartige Ausstellung in Bonn vor Augen geführt bekommen, wie viel Positives Napoleon bei uns bewirkte. Zu seiner Zeit glaubten nicht wenige, in ihm den Antichrist sehen zu sollen, und sie hielten, wie etwa Novalis und andere Romantiker, ihm und Frankreich die Idee eines im universalen Katholizismus geeinten Europas entgegen, dessen Zentrum in einem neuen Jerusalem liegen sollte. Es ist gut, dass daraus nichts geworden ist. Die Entstehung mehrerer Kaiserreiche und Nationalstaaten, die restaurative Politik Metternichs haben die Idee eines geeinten Europas beflügelt, ihrer Realisierung aber keine Chancen eröffnet. Zu erinnern ist an den Abgeordneten der Paulskirchenversammlung Arnold Ruge, der in seiner Rede am 22. Juli 1848 auf der 45. Sitzung der Deutschen Nationalversammlung die Bildung einer demokratischen europäischen Konföderation, eines europäischen Völkerbundes forderte. Er fand kaum Gehör. Nur wenige Parlamentarier folgten ihm, unter ihnen Hermann von Beckerath, der die Realisierung der emanzipatorischen Utopie einer späteren Generation auftrug. An dieser Stelle sei erwähnt, dass vergleichbare Ideen einer europäischen Zusammenarbeit auch in anderen Staaten geäußert wurden. In Frankreich von Victor Hugo, in Italien von Giuseppe Mazzini, in England von Charles Mackay, alle mit gleichem oder gar noch weniger Erfolg. Haben Sie bitte Verständnis, wenn ich mich auf deutschsprachige Stimmen beschränke und auch hier nur das Wenigste auswähle, zu dem mein Bild mit dickem Griffel male. Der Ruf nach Europa wurde wieder besonders laut in und nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Ich erinnere nur an Hugo von Hofmannsthal und Heinrich Mann. Der Erste glaubte 1922 an ein Europa im Geiste Goethes, der mit entsagender Einsicht das menschliche Leiden bekämpfte, anders als Dostojewski, der sich dem Leiden hingab, es zu sich rief und sich ihm auslieferte. Der andere, Heinrich Mann, forderte 1924 die Vereinigten Staaten von Europa, nicht zuletzt aus Sorge, es könnten Mächte entstehen, denen die einzelnen Staaten Europas nicht gewachsen wären. Er sagte, Demokraten können nach ihrem Wesen und allen gegebenen Tatsachen zufolge nur für den Frieden Europas und seine Einigung sein. Das heißt nicht Pazifismus. Wer den nächsten europäischen Krieg für nackten Wahnsinn hält, muss noch nicht im Krieg schlechthin eine sogleich zu beseitigende Form des Lebenskampfes sehen. Aber er wird sich überzeugen, dass Krieg gegen eine einst vielleicht drohende Weltmächte besser von einem starken, einigen Europa geführt wird. Es ist nicht Zweck des Vereinigten Europas, mit wem würde Gesamteuropa lieber in Frieden und Freundschaft leben, als mit dem verwandten, gleichstrebenden Amerika, das seine Erneuerung hilfreich erleichterte. Nur gegen Angreifer die gemeinsame Rüstung. Zweck des sich gründenden Europas ist nicht Krieg und nicht Hass. Es ist Sicherheit und gemeinsames Gedeihen, größere Freiheit des Körpers und der Seele als die eingeengten, aus Not tyrannischen Einzelstaaten gewähren können. Es ist Wiedervereinigung derselben Kraft, die zerrissen war, desselben Menschentums, das endlich ganz werden will. Es ist nicht Hass, eher Liebe. Es ist anders gekommen. Der nackte Wahnsinn, von dem Heinrich Mann gesprochen hatte, der Zweite Weltkrieg, ging nicht von einer neu entstandenen Großmacht, er meinte ja wohl Amerika, sondern von deutschem Boden aus. Von allem Tod, Verderben und Leid abgesehen, führte er zur Teilung Deutschlands und zur Teilung Europas. Er führte zur Gründung der UNO, der alle Staaten angehören durften, die, wann immer und selbst wenige Tage vor Kriegsende, Deutschland und Japan den Krieg erklärt hatten. Über diese Institution, deren Sicherheitsrat und deren Instrumentalisierung durch die Großmächte, durch die USA, Russland und China, mag man sich ärgern. Aber eine vernünftige Alternative zu diesem Forum internationaler Politik gab und gibt es bis heute nicht. Eine Alternative zur Einsicht, dass sich die Staaten Europas vereinigen müssen, gibt es ebenfalls bis heute nicht. Mir wie Ihnen fallen die medial inszenierten Liebkosungen von Frau Merkel und Herrn Sarkozy auf die Nerven. Aber die Aussöhnung Frankreichs und Deutschlands, die Idee Schumanns und Adenauers von einem geeinten Europa, gehören für mich zu den größten und wunderbarsten Ereignissen der Weltgeschichte, auch deshalb, weil meine Generation zu den eigentlichen Gewinnern des hoffentlich letzten Weltkrieges gehört. Wer meint, die Freiheit Deutschland und Europas am Hindukusch verteidigen lassen zu müssen, hat diesen Gewinn, hat dieses unverdiente Privileg meiner Generation unnötigerweise verspielt. Ich weiß nicht, ob wir unseren Kindern werden erklären können, warum wir das getan haben. Es waren die Dichter und Denker, es waren die Poeten und Historiker, die den Wunsch nach einem einigen Europa formulierten. In einer nachgelassenen und erst 1957 veröffentlichten Schrift Jakob Burckhardts liest man: Europäisch ist das sich Aussprechen aller Kräfte in Denkmal, Bild und Wort, Institutionen und Partei bis zum Individuum, das Durchleben des Geistigen nach allen Seiten und Richtungen, das Streben des Geistes von allem, was in ihm ist, Kunde zu hinterlassen, sich nicht an Weltmonarchien und Theokratien wie Orient lautlos hinzugeben. Von einem hohen und fernen Standpunkt aus, wie der des Historikers sein soll, klingen Glocken zusammen schön, ob sie in der Nähe disharmonieren oder nicht, Discordia concors. Und an einer anderen Stelle merkt er an, denn europäisch ist nicht bloß Macht und Götzen und Geld, sondern auch den Geist zu lieben. Die Baumeister Europas haben den Ungeist wahrhaft gehasst und den Geist geliebt und dennoch wohl darin gehandelt, Europa kleinräumig und als wirtschaftlich funktionstüchtige Gemeinschaft zu konzipieren. Als Montanunion, als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS. Sie garantierte für ein halbes Jahrhundert den Mitgliedsländern Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland den zollfreien Zugang zu Kohle und Stahl und legte damit den Grundstein für den Wiederaufbau Deutschlands, aber auch Europas. Der in Paris am 28. April 1951 geschlossene Vertrag trat am 22. Juli 1952 in Kraft und trug die Herrschaft des französischen Außenministers, die Handschrift des französischen Außenministers Robert Schuman, der durch Vergemeinschaftung der damals kriegswichtigen Güter, eben Kohle und Stahl, die Wiederholung des eben Erlebten, alles verheerenden Krieges vermeiden wollte. Durch die römischen Verträge vereinigten sich 57 die sechs Staaten der Montanunion zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in deren gemeinsamen Markt sich Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte frei bewegen konnten. Durch die zugleich geschaffene Europäische Atomgemeinschaft, und also EAG und Euratom, sollte eine gemeinsame Entwicklung zur friedlichen Nutzung der Atomenergie ermöglicht werden. Der wirtschaftliche Erfolg der EWG provozierte die Bildung einer weiteren europäischen Gemeinschaft, die am 4. Januar 1960 in Stockholm gegründete EFTA, European Free Trade Association. Ihr gehörten als Gründungsmitglieder an Dänemark, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, die Schweiz und das United Kingdom. Ziel dieser Vereinbarung war, sich wirtschaftlich stark zu machen und gemeinsam für die Aufnahme in die EWG zu positionieren. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Die einzelnen Mitgliedsländer wanderten zu unterschiedlichen Zeiten zur EG. Dänemark und das Vereinigte Königreich 73, Portugal 86, Finnland, Österreich und Schweden 95. Die EFTA, deren Existenz wir kaum mehr wahrnehmen, gehören heute noch vier Staaten an: Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz und Island. Die Europäische Union umfasst heute 27 Staaten, mit dem gemeinsamen Rat, dem gemeinsamen Parlament, der Kommission, der Zentralbank, dem Gerichtshof und dem Rechnungshof. Es sind beachtliche Instrumente europäischer Politik geschaffen. Mit den Kopenhagener Kriterien von 1994 wurden Prinzipien formuliert, die für Beitrittsländer verbindlich gelten sollten. Stabile Institutionen als Garantie für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten. Eine funktionierende Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der EU standzuhalten. Und schließlich die Fähigkeit, alle Pflichten der Mitgliedschaft, insbesondere das EU-Recht, zu übernehmen und mit den Zielen der politischen sowie Wirtschafts- und Währungsunion einverstanden zu sein. Der gemeinsame Markt, die enge Verflochtenheit von Wirtschaftsinteressen und Unternehmen machen Europa zu einer nicht mehr umkehrbaren Größe. Aber eben diese Größe und die Gründe ihrer Ausformung verursachen, wie es scheint, unumkehrbare Probleme. Die Kopenhagener Kriterien lassen fragen, wer ihnen eigentlich wirklich entspricht, auch in der Gemeinschaft. Und für das Funktionieren des europäischen Rechts genüge der Hinweis, dass dem Gerichtshof in Luxemburg derzeit 180.000 offene Fälle vorliegen, für die 47 Richter zuständig sind. Montanunion und EWG basierten auf zerstörten, aufbauwilligen und aufbaufähigen Staaten. Die Aufnahmen seit 1981 funktionierten vielfach anders. 1981 wurde Griechenland, 86 Portugal und Spanien Mitglieder, alle drei lange schon beitrittswillig, aber nicht beitrittswürdig. Griechenland war zwar Mitglied der NATO, hatte aber lange unter der Militärdiktatur Georgios Papadopoulos gestanden, die zahllose Morde an Kommunisten und Sozialisten, unter anderem an Mikis Theodorakis, zu verantworten hatte. Und war erst unter Konstantin Karamanlis zur Demokratie zurückgekehrt. Auch Portugal gehörte seit Ende des Zweiten Weltkriegs der NATO an, war aber in einen bestialisch geführten Kolonialkrieg verstrickt, dem erst die Nelkenrevolution ein Ende bereitete mit dem Erfolg, dass Mário Soares demokratisch legitimiert regieren konnte. Und Spanien? Nach dem Tod Francos 1975 hatte Juan Carlos ein behutsam Demokratisierungsprozess in Gang gesetzt, der 1982 durch den Putschversuch der Guardia Civil gestört, aber nicht zerstört wurde. Im selben Jahr noch übernahm Felipe González die Regierung. Mit der Aufnahme dieser ehemaligen, wie man heute in Amerika sagen würde, Schurkenstaaten ist ein nicht an der Wirtschaftskraft, sondern ein am Demokratiewillen orientiertes Moment in die Aufnahmepolitik geraten, das in der Osterweiterung nochmals expandierte in die Dankbarkeit für die Hilfe bei der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Das hat sich bis heute nicht immer ausgezahlt. Die Schwierigkeiten, in denen Europa heute steckt, sind aber nicht alle selbst und systemverschuldet. Die Ratingagenturen, die heute Griechenland und Italien, gestern Portugal und Spanien und morgen Frankreich und Deutschland herabstufen, nehmen Nationalstaaten in den Blick, nie Europa. Das hat Methode. Methode hat es aber auch, wenn Deutschland seinen Ausstieg aus der Atomenergie allein nationalstaatlich organisiert, obwohl die Energieversorgung in der Zukunft national nicht mehr geregelt werden kann und das Ziel der Euratom ja doch wohl war, eine gemeinsame Atompolitik zu betreiben. Methode hat es auch, wenn Frankreich sich entschließt, Libyen zu bombardieren und das Ende Gaddafis zu erwirken. Deutschlands Nein ist moralisch gut und richtig, politisch aber vielleicht ein Fehler. In der europäischen Gemeinschaft stimmt man eben nicht gegen seine eigenen Brüder und schon gar nicht gemeinsam mit Russland und China. Traurig, aber wahr. Freilich, wir werden sehen, wie sich Libyen und die Region entwickeln. Die gegenwärtigen Ereignisse in Ägypten lassen für die gesamte Region nichts Gutes erwarten. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir, nochmals einen Schritt zurückzugehen in die frühen 60er Jahre. Bis dahin war für mich und die meisten meiner Zeitgenossen klar, wo Europa liegt und was Europa ist. Europa lag diesseits des Eisernen Vorhangs, hinter dem der waffenstarrende Ostblock lauerte. Europa war Garant für die Freiheit und bildete den Schutzwall gegen den Kommunismus. Schon Winston Churchill hatte als Führer der britischen Opposition in seiner Züricher Rede vom 19. September 1946 für die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa plädiert und als ersten Schritt die Gründung des Europarats bezeichnet, der wohl geeignet schien, ein antisowjetisches Machtinstrumentarium zu entwickeln. In der Bundesrepublik Deutschland fiel dieser Gedanke trotz oder wegen der beklagten deutschen Teilung auf fruchtbaren Boden. Europa übernahm eine Rolle, die sich Deutschland im eben beendeten Krieg selbst zugedacht hatte und die längst noch nicht vergessen war. Nach der Schlacht von Stalingrad hielt Hermann Göring eine Rede im Berliner Sportpalast, die am 2. Februar 1943 im Völkischen Beobachter abgedruckt wurde und in der er den Todeskampf deutscher Soldaten mit dem Untergang der Nibelungen vergleicht, deren Ruhm auch der Ruhm der toten Deutschen sein wird. Ich zitiere: Ein solcher Kampf tobt heute dort und noch in 1000 Jahren wird jeder Deutsche mit heiligem Schauer vor diesem Kampf in Ehrfurcht sprechen und sich erinnern, dass dort trotz allem Deutschlands Sieg entschieden worden ist. Europa beginnt jetzt vielleicht zu verstehen, was dieser Kampf bedeutet. Europa und nicht zuletzt die Staaten, die heute in einem neutralen Wohlleben noch dahindämmern, lernen nun begreifen, dass diese Männer, die todesmutig dort noch bis zum letzten Widerstand leisten, nicht allein Deutschland, sondern die ganze europäische Kultur vor der bolschewistischen Vernichtung retten. England war nie fähig, für Europa einzutreten. Aber, meine jungen Soldaten, umso stolzer und freudiger muss das Herz in eurer Brust jetzt schlagen, einem solchen Volk, einer solchen Wehrmacht angehören zu dürfen. Es ist schön, es ist schon ein wunderbares Gefühl, das über einen kommt, wenn man weiß, hier stehe ich zu meinem Volk, das heute der Garant dafür ist, dass Deutschland und Europa bestehen können. Das europäische Schicksal liegt in unserer Hand und damit auch Deutschlands Freiheit, seine Kultur und seine Zukunft. Deutschland und nur Deutschland, das Deutschland der Nationalsozialisten als Garant für Freiheit und Kultur Europas. Diese absurde, aber witzige Vorstellung war geglaubte Realität und hielt sich in das zerstückelte, von 3 Siegermächten besetzte Deutschland West und in den Paradigmenwechsel Deutschland-Europa hinein. Vom Westblock hat niemand geredet. Ich und keiner von uns ahnten, dass die USA eine Bombe gebaut hatten, die die 600-fache Zerstörungskraft der Atombombe auf Hiroshima besaß. Und niemand in meiner Generation wäre auf die Idee gekommen, den Gräueltaten des Nazireichs etwas Vergleichbares zur Seite zu stellen. Die Ereignisse von Vietnam bis Guantanamo haben Zweifler geweckt. Das Gefühl vom Westen ist unsicher geworden. Der Ostblock, dessen Existenz Europa West ein Gefühl der Identität gab, dieser Ostblock verdankte seine Existenz nackter Gewalt. Der Volksaufstand in der DDR wurde 1953, in Ungarn 1956 niedergeschlagen. Russische Panzer beendeten 1968 den Prager Frühling. 1981 verhängte Jaruzelski das Kriegsrecht in Polen, um Lech Walesas Solidarność zu unterdrücken. Die Bemühungen des Ostblocks um eine europäische Sicherheitskonferenz, die zur Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1973 in Helsinki und den Folgekonferenzen führten, die Ostpolitik Brandts, Wandel durch Annäherung, letztlich aber Michail Gorbatschows Glasnost und Perestroika haben Polens, Ungarns, Tschechiens und die deutsche Freiheitsbewegung gestärkt und ermöglicht, dass die Mauer fiel. Mit dem Mauerfall fiel aber auch die Identität Westeuropas als eines Bollwerks gegen den Kommunismus in sich zusammen. Es kann sein, dass eine neue Identität weniger gefunden als gesucht wird in einem Europa, das sich im Kampf gegen den Islamismus oder gar den Islam vereint fühlt. Das wäre verhängnisvoll. Hans Magnus Enzensberger hat einmal 1992 gegen Brüssel gerichtet gesagt, Europa habe keine gemeinsame Idee, sondern nur gemeinsame Interessen. Wäre das so schlecht? Ein in seinen Interessen geeintes Europa? Das wäre doch was. Frau Merkel könnte dann allerdings keinen Alleingang beim Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Atomenergie wagen, sondern müsste die europäischen Partner fragen, die doch auch zustimmen müssen, wenn es um die europaweiten Transportwege für Strom und die europa- und weltweiten Lagerstätten für Atommüll geht, der vielleicht noch eine halbe Million Jahre zu strahlen vermag. Gemeinsame Interessen. Mit ihnen wäre viel erreicht, wenn sie nicht mit Macht und Gewalt gegen andere sich richten. Europa ist keine Insel der Seligen, kein irdisches Paradies. Die Europäische Union ist keine Utopie, sie ist, so hoffe ich, unumkehrbar Realität, die zu gestalten Ziel der Politik ist. Und Europa hat Ziele, eine aufgeklärte Utopie. Europa hat Ideen, die ihm jenseits und über alle regionalen und nationalen Merkmale hinaus Identität verleihen können. Diese Utopie kennen Sie alle. Sie wurde eingeschränkt in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und in der Französischen Revolution formuliert und gilt den bis heute nie und nirgendwo ganz realisierten Menschenrechten, der Freiheit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit. Freiheit meint für mich Respekt vor dem Mitmenschen und Anerkennung staatsbürgerlicher Pflichten. Freiheit, sich wissenschaftlich und mit dem Gewissen konform zu äußern. Freiheit der Berufswahl, des Wohnsitzes, der Presse. Bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen. Gleichheit bedeutet für mich die Gleichheit aller Personen vor dem Gesetz. In der Bibel steht, die Menschen seien vor Gott alle gleich. Das hat dazu geführt, dass man bestimmte Menschen für auserwählt und die Menschheit hierarchisch gegliedert ansah. Noch in der Unabhängigkeitserklärung Amerikas gilt Gleichheit nur für wehrhafte Männer, nicht für Frauen, Sklaven, Schwarze, Kinder. Brüderlichkeit heißt für mich menschlich bewusstes Bemühen um soziale Gerechtigkeit und Gewaltverzicht. Natürlich, Brüder, Geschwister, sie können streiten, aber in aller Kränkung muss der Segen der Widerruflichkeit liegen. Nur ein wirtschaftlich starkes, ein durch gemeinsame Interessen verbundenes Europa kann fähig sein, diese Utopie wie noch kein anderer Kontinent auf Erden verwirklichen. Ich danke Ihnen.